Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des gemeinsamen Podcasts von Startup Niedersachsen und Digitalagentur Niedersachsen. Mein Name ist Christian Wagner und ich bin heute zu Gast bei der Bäckerei Göing. Bei mir sind Herr Göing, der Geschäftsführer des Familienunternehmens, und Herr Fischer, der Nachhaltigkeitsmanager des Unternehmens. Hallo an Sie beide und danke, dass ich heute hier sein kann.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja, vielleicht so als kurzen Einstieg. Können Sie uns vielleicht ein bisschen was zum Unternehmen sagen? Also wie groß ist das Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Unser Familienunternehmen ist 100 Jahre alt gerade geworden am 1. April. Wir haben roundabout etwas über 300 Mitarbeiter. Ich bin Inhaber in vierter Generation, mache das Ganze jetzt seit glücklichen 6,5 Jahren und bin die vierte Generation, bin 41 Jahre alt. Wir haben 32 Bäckereien. 31 in Hannover und eine in der Altstadt in Hameln, haben prozentual, ich glaube, mittlerweile 60% Frauenanteil im Unternehmen, arbeiten über 30 Nationen bei uns. Also wir sind kunterbunt, super multikulti aufgestellt und von 16 bis, ich glaube, unsere älteste Mitarbeiterin ist schon mit 70, ist also alles dabei und haben ein reichhaltiges Sortiment und sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche im Einsatz, haben 4 Tage im Jahr zu und sind immer für die Hannoveranerinnen, Hannoveraner, Hamener und Hamener da und vor Ort.
Und sorgen für frische Brötchen morgens.
Genau, frische Brötchen, frischen Kuchen, leckere Brote, knackige Snacks, heißen Kaffee. Alles, was das Herz begehrt.
Herr Fischer, Nachhaltigkeitsmanager des Unternehmens, was heißt das in der Bäckerei?
Ganz klassisch halt Müllvermeidung, aber halt auch die Müllentsorgung halt organisieren, beziehungsweise neu aufzustellen, sodass wir halt unseren Beitrag auch zum Klimaschutz beitragen können und halt auch somit unserer Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen gerecht werden. Dann noch zum anderen Teil meiner Arbeit ist halt auch, bei der Produktentwicklung mitzuarbeiten, weil wir haben uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, mehr pflanzliche Produkte anzubieten, rein pflanzliche Produkte anzubieten, um halt auch das Bewusstsein für unsere Kundschaft zu schaffen, dass halt reiner Fleischkonsum halt nicht cool ist für die Umwelt.
Das sieht man ja auch jetzt, also bei den Filialen, die sind ja in Hannover kaum zu übersehen, wir haben es ja gerade schon gehört, das sind ja einige. Große Plakate dran und große Werbung. Wir sind jetzt auch vegan und vegetarisch unterwegs. Jetzt sind wir schon beim Thema Filialen und der Corona-Krise. Die Filialen sind natürlich jetzt noch geöffnet. Also da haben Sie als Bäckerei natürlich einen Auftrag, einen Grundversorgungsauftrag. Aber heutzutage besteht so eine Bäckerei ja nicht nur aus reinem Brötchenverkauf, sondern man hat ja in der Regel dann morgens den Coffee to go, einen Kaffeebereich und so weiter. Wie trifft Sie das jetzt? Also die Kaffeebereiche sind wahrscheinlich geschlossen, oder?
Also unsere Branche ist für Außenstehende nicht abzuschätzen, was das für ein umfangreiches Gewerbe ist, was wir betreiben. Ich habe es gerade schon gesagt, es ist 7 Tage die Woche. Es ist im Grunde genommen, sind immer irgendwelche Göings am Arbeiten. Das Unternehmen steht eigentlich nie still. Wenn jemand morgens in den Laden kommt, dann haben die Damen und Jungs, die vor Ort arbeiten, sind ja schon bestimmt um 3:30, vielleicht teilweise sogar noch früher aufgestanden, je nachdem, wo sie arbeiten. Der Laden muss eingeräumt werden, es müssen die ersten Brötchen frisch gebacken werden. So ein Laden muss immer wieder umgebaut werden im Laufe des Tages, die Warenpräsentation. Die ganze Produktion läuft ja auch schon. Also auch wir hier in der Bäckerei und in der Konditorei haben das schon vor langer, langer Zeit umgestellt, dass wir familienfreundliche Arbeitszeiten anbieten können und dass auch tagsüber schon vorproduziert wird bestimmte Produkte. Und um jetzt auf diese ganze Corona-Situation zu kommen, ist es halt, dass uns natürlich das ein riesengroßer Teil des ganzen Kaffee- und Snacks-Geschäfts weggebrochen ist, was man sich über Jahrzehnte jetzt aufgebaut hat, weil unsere Gesellschaft sich natürlich einfach so weiterentwickelt hat. Es ist eine mobile Gesellschaft, das wurde uns allen antrainiert. Wir alle arbeiten in einer völlig anderen Welt als noch, keine Ahnung, in den 80er Jahren, als ich ein kleiner Junge war. Und die Kaffeebereiche drinnen und draußen sind geschlossen. Wir haben keine Genehmigung mehr von der Stadt Hannover oder Hameln, die Außenbestuhlungen aufzubauen. Und dürfen auch gar kein Geschirr mehr rausgeben, beziehungsweise haben das auf eigene Initiative hin rausgenommen, sodass alles nur noch in To-Go-Verpackungen angeboten wird und dürfen auch keine mitgebrachten To-Go-Becher zum Beispiel mehr annehmen, wegen Kontamination und all solchen Geschichten.
Das ist natürlich jetzt für das Thema Nachhaltigkeit, also
der Super-GAU.
Ja, mir blutet das Herz seit Corona.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Also das ist roundabout, kann man sagen. Es sind so ungefähr, je nach Tag und Wochentag und Wetter spielt für uns auch sowieso, auch zu alten Zeiten, einen großen Einfluss, sind wir bei roundabout 30-35% Umsatzminus aktuell. Also das ist, ich sage immer, wir sind noch die Gewinner unter den Verlierern. Wir alle sind sehr, sehr dankbar. Das erzählen mir viele Goings wirklich tagtäglich, dass sie dankbar sind, dass sie arbeiten dürfen. Ich meine, jetzt seit ein paar Tagen dürfen viele Bundesbürger wieder arbeiten, Gott sei Dank. Aber ja, so, wir sprechen so von 30-35% im Tagesdurchschnitt.
Und haben Sie irgendwelche Maßnahmen jetzt, also haben Sie beispielsweise Kurzarbeit in Anspruch genommen? Also was für Maßnahmen haben Sie getroffen, um das Ganze so ein bisschen abzufedern? Weil ich meine, jetzt über zwei Drittel des, beziehungsweise über ein Drittel des Umsatzes bricht sozusagen von jetzt auf gleich weg. Das schlägt sich natürlich nieder.
Genau, also das ist natürlich dramatisch für die finanzielle Situation, das ist überhaupt gar keine Frage, aber wir sind nicht in Panik verfallen. Also wir sind ein unheimlich hochmotiviertes, kreatives Team, es sind alle super gut gelaunt. Wir haben super schnell, haben die Mitarbeiter von sich aus, also das ist, haben sich schon die ersten Gedanken gemacht, bevor die Personalabteilung überhaupt auf sie zugegangen ist, mit dem Thema Kinderbetreuung. Also wir haben keinerlei Mitarbeiterausfall wegen nicht betreuter Kinder. Das, finde ich, spricht absolut für unsere Unternehmenskultur. Das macht uns unheimlich stolz, dass die Mitarbeiter da so eine Eigeninitiative ergriffen haben. Wir haben das Instrument Kurzarbeit für roundabout ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter und können aber auch noch gar nicht so genau abschätzen, wie weit wir das ausspielen müssen. So, und das betrifft auch alle Unternehmensbereiche, auch Mitarbeiter in einer Führungsposition. Bei uns heißt das Mitarbeiter in besonderer Verantwortung, weil wir sehr, sehr flache Hierarchien haben, haben Kurzarbeit. Das ist natürlich ein wichtiges symbolisches Symbol, vor allem für den Rest der Belegschaft. Kurzarbeit, dann haben wir das Sortiment natürlich angepasst, also Snack-Sortiment gestrafft, noch einige andere Artikel rausgenommen. Gehen jetzt zum Mai, stocken wir es langsam wieder auf, das Sortiment. Und wir haben drei Fachgeschäfte leider komplett geschlossen. Eins macht jetzt demnächst wieder auf, wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe. Und haben generell bei dem einen oder anderen Fachgeschäft auch noch die Öffnungszeiten angepasst. Und haben natürlich alle großen Investitionen erstmal gestoppt. Also es sind zum Beispiel zwei Filialumbauten für dieses Jahr eigentlich noch geplant. Die planen wir weiter, weil die auch eh fürs Jahresende anstehen. Und wir hoffen, dass sich bis dahin die Situation irgendwie in irgendeiner Form normalisiert haben, was immer das heutzutage auch heißen mag. Und aber andere große Investitionen, wir waren zum Beispiel kurz bevor die ganze Situation losgegangen ist, bei einer Firma und haben uns eine große Maschine angeguckt für die Bäckerei. Das ist ein Invest von roundabout 250.000-300.000 €.
Das steht natürlich jetzt erstmal hinten an.
Das steht hinten an, weil wir erstmal wissen müssen, wo werden sich die Umsätze demnächst wieder einpendeln, wenn sich das irgendwie, das öffentliche Leben wieder irgendwie nach dieser Kontaktsperre mit diesen ganzen neuen Regeln, die wir jetzt alle gelernt haben, einpendeln wird.
Aber das ist ein guter Punkt, denn also Sie sagen jetzt, okay, die großen Investitionen in Maschinen, die schieben wir so ein bisschen hinten raus, weil wir gar nicht absehen können, ob das gerade so passt für uns. Interessant fand ich aber, das Thema Innovation ist trotzdem nicht stehen geblieben.
Nee, auf gar keinen Fall.
Also das
macht uns ja aus.
Weil, und deswegen sitzen wir heute ja zusammen. Sie haben ja relativ schnell gemerkt, okay, die Kunden bleiben zu Hause. Das gilt jetzt auch für die Bäckerei. Die kommen nicht mehr in der Masse morgens irgendwie vor der Arbeit noch mal kurz auf einen Kaffee und einen Snack zum Mitnehmen, ja, in die Filialen rein. Ganz das genau. Werden Sie sicherlich gemerkt haben. Und dann haben Sie sich überlegt, okay, wie kommen wir zu unseren Kunden? Also beziehungsweise wie kriegen wir unsere Waren zu unseren Kunden? Und sind da eigentlich auf eine klassische Lösung gestoßen, nämlich einen Online-Shop.
Ganz genau.
Konnte ich persönlich mir jetzt für frische Waren, wie so ein großes Brötchen, nicht unbedingt vorstellen. Mhm. Und also ein Online-Shop ist natürlich irgendwie ein klassisches Tool, um Waren online zu verkaufen. Soll heißen, an der Stelle den Vertrieb so ein Stück weit digitalisiert, ja, mit einem klassischen Ansatz. Aber was ich spannend fand, war eben, das geht jetzt eben auch für frische Waren, wie so ein Brötchen. Und da ist für mich natürlich die Frage, wie organisieren Sie da eigentlich die Lieferkette? Also wie funktioniert das?
Also der Onlineshop ist so organisiert, dass du als Nutzerin halt am Vortag deine Ware bestellst, was du haben möchtest. Und dann wird das ja eh täglich bei uns frisch produziert. Ne? Und früh werden dann halt die Sachen gepackt, deine Bestellung wird dann gepackt. Und wird dann wir haben eine Kooperation mit einem lokalen Fahrradkurier, das Tretwerk, die holen dann quasi die Bestellungen ab und stellen die zu. Das heißt, die Ware, die bei dir zu Hause ankommt, ist so frisch, als ob du ins Fachgeschäft gehen würdest und da kaufen würdest.
Holen die das dann hier ab, also direkt in der Produktion, oder holen die das von der jeweiligen Filiale? Wie funktioniert das?
Also wir haben halt insgesamt 5 Pickup-Stores etabliert für unterschiedliche Postleitzahlgebiete, weil wir haben ja eh einen Versand, also einen Vertrieb, und da werden dann halt für die jeweiligen Postleitzahlgebiete die Bestellungen gesammelt und werden von dort aus dann quasi die letzten Kilometer per Fahrradkurier zugestellt.
Die Bestellung kommt bei uns hier in der Zentrale an. Es wird bei uns hier zentral gepackt und die Waren für den Endkonsumenten gehen mit auf den LKW, der die Fachgeschäfte eh anfährt. Und aus 5 bestimmten ausgesuchten Fachgeschäften, die Franz mit dem Tretwerk festgelegt hat, werden die Waren dann von Tretwerk an den Endkonsumenten geliefert.
Da stellt sich für mich natürlich direkt die Frage nach der Verpackung, weil ich fahre super gerne Fahrrad. Das ist so mein Hauptfortbewegungsmittel hier in Hannover.
Finde ich gut.
Aber da ist natürlich jetzt die Frage, okay, ich weiß, das rumpelt ganz gut auf dem Rad. Und wenn ich mir dann so einen schönen Kuchen bestelle, also vielleicht kriege ich dann am Ende 100 kleinere Stückchen von diesem. Also wie macht man das? Wie kriegt man es hin, diese doch recht empfindliche Ware heile zu jemandem nach Hause zu bekommen?
Also ganz klassisch natürlich über die Verpackung an sich. Ich meine, Brötchen, Brot und so weiter, das kommt halt in eine normale Bäckereitüte, ne? Da passiert ja auch nichts. Kuchen, was haben wir jetzt? Zurzeit haben wir nur den Streuselkuchen.
Wir haben den veganen Streuselkuchen und den Hausmacher Apfelkuchen und das sind sehr feste und kompakte Kuchen.
Genau.
So, das ist jetzt, sind keine Kuchen, die
kann
Franz genau, der Erdbeerkuchen, der legendäre Göing vegane Erdbeerkuchen, der stellt uns halt vor eine Herausforderung. Da kann Franz was zu sagen, da ist die Verpackung echt eine Herausforderung. Bei den anderen Produkten ist es echt easy.
Genau, also der Erdbeerkuchen ist deswegen nicht im Sortiment, weil wir noch keine Verpackung dafür haben, damit er nicht auseinanderfällt. Wir sind aber fleißig.
Ne? Bitte? Und gekühlt.
Das ist halt auch nochmal wichtig. Ne? Wir müssen ja sicherstellen, dass die Lebensmittel, wenn die halt bei der Kundschaft ankommen, dass die halt nicht verdorben sind.
Ja.
Ganz klassisch.
Der Obstkuchen muss in der Kühlkette bleiben.
Genau, es kommt auf die Zusammensetzung drauf an. Also der Hausmacher Apfelkuchen zum Beispiel mit seinem Mürbteigboden, der muss nicht gekühlt werden. Den findest du so, wenn du in eine Göing-Bäckerei kommst, kann der auch durchaus im Tresenteil stehen, der nicht gekühlt ist. Aber ein Erdbeerkuchen muss mit einem Biskuitboden und mit einer Quarkcreme, die da, also ist ja vegan, Sahnecreme, ja. Nee, aber Sahne, also vegane Sahne, so, das muss gekühlt werden. Und da ist es aber echt eine Herausforderung. Da ist es, glaube ich, also es steht noch nicht fest, ob es wirklich Verpackungen da für uns gibt, leider.
Okay, aber grundsätzlich für den Online-Shop steht schon fest für Sie, dass Sie das über die Krise hinaus betreiben wollen.
Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Also das ist, wünschen wir uns sehr. Das Wetter ist natürlich gerade eher ein bisschen so, dass die Leute jetzt wieder raus wollen. So, das ist, und aber generell wäre das natürlich super, wenn man das hinbekommen würde, dass die Menschen sich daran gewöhnen. Und ich sehe es auch gar nicht so sehr unbedingt nur zum Nachhausebestellen, sondern Claudia aus der Kommunikation und Social Media bereitet das jetzt zum Beispiel gerade vor, dass die Menschen sich das auch in ihre Büros bestellen. Also wir haben super viele große Unternehmen in Hannover, kleine Unternehmen, Werkstätten, offene Büros, was auch immer, dass die Menschen sich das dahin bestellen, dass ich mir auf der Arbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen einfach eine gute Zeit mache, indem ich mir einfach einen geilen veganen Kuchen bestelle und während ich am Rechner sitze, da lecker am Naschen bin und also ich meine, Arbeitszeit ist Lebenszeit, die sollte so schön wie möglich sein.
Also an der Stelle sogar nicht nur den Vertrieb digitalisiert über den Online-Shop mit einer innovativen neuen Lieferkette, sondern tatsächlich auch ein neues Geschäftsmodell, weil man eine ganz neue Kundengruppe anspricht eigentlich, oder?
Genau, wir haben ja eh viele Kunden, die, wenn die in unsere Bäckereien und Fachgeschäfte kommen, die in der Pause kommen und in umliegenden Praxen, Büros, was auch immer arbeiten. Und wir sind natürlich nicht überall. In manchen Stadtgebieten lohnt es sich auch nicht von der Infrastruktur, weil wir natürlich immer gucken, dass wir einen Standort haben, der 7 Tage die Woche geöffnet hat. Wenn ich in einem Gebiet bin, wo nur Gewerbe ist, dann ist es schwierig, mit 7 Tage die Woche da auf den grünen Zweig zu kommen. Aber dass man sich dann einfach irgendwie seine leckeren Göing-Backwaren mit einem Tretwerk ins Büro liefern lässt und sich so eine gute Zeit macht, ja, das ist die Idee dahinter, unter anderem.
Und das Ganze halt noch klimaneutral. Möchte ich gerne noch anmerken.
Ja, voll, absolut. Also das ist ja ein wichtiger Aspekt. Also das war ja ein wichtiger Aspekt, auch der Idee dahinter, dass man es halt, dass es einfach am Puls der Zeit ist. So. Und Tretwerk ist bei uns, ist halt ein Nachbar. Also so funktioniert es halt, ne? Lokal. Das ist bei uns am Königsworter Platz, sind die ein Haus weiter mit ihrem kleinen Office und ihrer Werkstatt. Und es liegt auf der Hand, dass man sich da gegenseitig unterstützt.
Herr Fischer, Sie haben, nein, wir waren beim Du.
Alles gut.
Das Tretwerk liefert mit dem Rad aus. Wie viel passt denn da drauf? Also wie groß darf die Bestellung sein, bevor die sagen, nee, das geht nicht mehr?
Also es gibt ja unterschiedliche Fahrräder, ne? Also Rennräder mit Rucksack, klassisches Kurierbild, ne? Aber das Tretwerk hat natürlich auch Lastenfahrräder. Mit so einem Lastenfahrrad wurden auch schon Umzüge gemacht, also so eine Waschmaschine und eine kleine Couch.
Das habe ich auch schon mal gesehen.
kriegst du da drauf. Das Tretwerk hat auch schon mal einen kleinen Autoanhänger mit einem Lastenfahrrad transportiert. Also, es wird definitiv, egal wie groß die Bestellung ist, sie kommt an. Das können wir auf alle Fälle sagen.
Das ist gut zu hören, ja. Also so eine große Gitterbox ist gar kein Problem, zumindest nicht vom Gewicht her.
Vom Gewicht her auf gar keinen Fall, nein.
Jetzt ist der Online-Shop natürlich in der Krise. Ich habe gehört, dass ihr das Projekt schon mal jetzt massiv beschleunigt habt. Einfach um diesen Kontakt wieder herzustellen, um zu schauen, dass man zu den Kunden kommt, wenn sie schon nicht zu einem in den Laden kommen. Mhm. Wie lange hat das ungefähr gedauert, bis man gesagt hat, okay, jetzt sind wir online und jetzt geht's los?
Also die Vorbereitungen haben so etwa 5 Tage gedauert. Und dann gab es halt 2 helfende Menschen, die das halt für uns programmiert haben, und als es dann hat es nochmal weitere 3 Tage gedauert, bis der Shop wirklich online und funktionsfähig war. Also insgesamt 8 Tage oder halt ein bisschen mehr als eine Woche. Es ging sehr schnell.
Ja, super schnell waren die.
Sportlich. Und dann waren tatsächlich die ersten Waren im Shop und ich konnte da auf Bestellen klicken.
Genau.
Ganz genau.
Wahnsinn. Also das muss nicht so, also Digitalisierung an der Stelle muss nicht endlos kompliziert sein, sondern man kann das auch schnell mit den richtigen Leuten eben auf die Gleise bringen.
Absolut, ja.
Das ist schön zu hören, denn das verleitet natürlich so ein bisschen auch dann zum Abkupfern, um zu schauen, okay, Online-Shop mit einer vernünftigen Lieferkette auch für empfindliche Waren, da gibt es ja durchaus noch mehr Branchen, die eben eine ähnliche Herausforderung haben und sich da vielleicht gerade noch vor scheuen. Aber es gibt eben Modelle, wie man es machen kann, und ich finde, hier sieht man das ganz gut.
Ja, wenn wir inspirieren, also so funktioniert es ja, dass man Inspiration weitergibt oder sich selber inspirieren lässt.
Wie hat sich denn das Team zusammengesetzt? Also wer war da beteiligt?
Was für Personen waren das? Also die Idee kam halt, also als die Corona-Krise anfing, haben wir halt jeden früh ein Chancen-Meeting ins Leben berufen, wo halt alle, wie Thomas so schön gesagt hat, alle Göings mit besonderer Verantwortung zusammengekommen sind jeden Früh, und wo wir dann überlegt haben, okay, wir wollen das jetzt nicht unbedingt als Krisenmanagement verstehen, sondern halt versuchen, das Beste aus der derzeitigen Situation zu machen. Und dann kam irgendjemand mit der Idee um die Ecke, hey, lass doch einen Online-Shop machen. Wenn die Kundschaft nicht zu uns kommt, kommen wir ja zu der Kundschaft. Und dann haben wir zwei Mitarbeitende das ganze Konzept entworfen. Dann, das waren Freunde von dir, glaube ich.
Genau, eine Freundin aus Köln, die mal für einen großen deutschen Konzern im Online-Bereich gearbeitet hat, hat mich über Instagram kontaktiert, weil sie auch unsere ganzen Social-Media-Auftritte und mich über Social-Media klar beobachtet. Und das kam quasi so parallel und deswegen konnte ich dann gleich den Kontakt vermitteln. Und dann haben Franz als Nachhaltigkeitsmanager, Claudia als Social Media und Kommunikation und Kavan, der Verkaufsleiter Innendienst, immer in Rücksprache natürlich mit der Bäckerei, die drei eigentlich federführend, ihr zu dritt, ne? Da war noch irgendwie, habe ich
Nora einen? War noch mit dabei.
Nur genau, Nora, stimmt, Nora auf jeden Fall. Nora, die in der HR, also in der Personalabteilung ist, also eigentlich gar nicht erstmal so dieser Bereich, aber die hat einfach Lust hatte, sich damit einzubringen und auch dieses ganze Thema Entrepreneur arbeiten, also unternehmerisches Arbeiten, absolut verinnerlicht hat. Die vier haben dieses Projekt dann in dieser besagten Woche auf die Beine gestellt und online gebracht.
Das bedeutet also, eine Gruppe der Willigen hat sich zusammengefunden und gesagt, wir machen das jetzt.
Ganz genau, ja.
Das klingt doch handfest, finde ich gut. Sehr viel Drive sozusagen, den man jetzt aus der Krise bzw. in die Krise sozusagen mit reingenommen hat und dann hoffentlich auch gut da durchkommt. Wir haben gerade schon so ein bisschen über Regionalität gesprochen. Also schnell deshalb, weil man eben auch mit den lokalen Partnern zusammenarbeitet. Mhm. Welche Rolle spielte denn sowas wie diese regionale Vernetzung bei diesem Projekt? Also weil digital ist, da denkt man ja sofort an Globalisierung, große Lieferketten, irgendwas kommt aus China mit dem Flugzeug. Funktioniert halt in diesem Kontext natürlich gar nicht, aber trotzdem möchte ich die Frage gerne stellen, welche Rolle spielt die Regionalität bei dem Projekt Online-Shop?
Göing als Familienunternehmen hat natürlich auch eine Verantwortung, also ich spreche jetzt einfach mal in deinen Namen, sorry. Sehr gerne. Hat einfach natürlich auch eine Verantwortung gegenüber der Regionalität. Ne? Großer Arbeitgeber hier in der Region, wo die Mitarbeitenden auch gerne arbeiten, in einem krisenfesten Job. Und wie Thomas halt vorhin auch schon gesagt hat, lokal hilft lokal. Warum halt nicht regionale PartnerInnen zusammensuchen, zusammenführen und versuchen, gemeinsam halt aus dieser zurzeit schwierigen Lage einfach herauszugehen. Anderes Beispiel für Regionalität ist halt auch, dass wir mit einem Eierhof aus Isernhagen jetzt eine Kooperation starten werden, wo wir voraussichtlich halt auch diese Eier im Onlineshop mit vertreiben wollen, um halt einfach auch unseren Lieferanten quasi mitzuhelfen. Warum denn nicht?
Also das bedeutet für den Kunden dann letzten Endes auch einen Mehrwert. Man kriegt dann sozusagen nicht nur Backwaren, also das Göing-eigene Sortiment, sondern eben die Lieferanten, die sowieso jeden Tag hier auf der Matte stehen und Eier und Mehl und so weiter bringen, die dann sozusagen in konsumentenfreundlichen Verpackungen über diese Lieferkette, die sowieso besteht, dann eben nochmal mit zu beliefern, ja?
Genau, weil
Produktsortimenterweiterung, klassischerweise.
Klassischerweise, genau.
Das heißt, man hat mit diesem Online-Shop jetzt ein digitales Tool, mit dem man eigentlich noch mehr machen kann. Das ist ja sozusagen diese Denke, die man eigentlich immer hat. Wir fangen mal an einem Use Case an. Und dann entstehen die Ideen. Und genau das kann man jetzt eigentlich hier auch beobachten.
Absolut, genau. Dass man halt einfach, es ist ja nicht starr. Also das ist ja etwas Organisches. Das wächst, das ist, und wir müssen also auch da natürlich jetzt auf die Kosten achten. Der Hauptfokus liegt jetzt, wir werden in den nächsten Tagen das komplette Standardsortiment endlich mit aufnehmen oder also endlich in Anführungszeichen, aber dass das dann halt wirklich ordentlich wächst Und sowas, was Franz jetzt gerade erwähnt hat, die rohen Eier vom Eierhof Isernhagen, das ist etwas, also das ist eh da, das ist kein zusätzlicher Aufwand. So, das ist, wir werden jetzt keine Artikel reinnehmen aktuell, wo wir jetzt extra einen Lagerplatz für schaffen müssen. Wir werden jetzt keine, ich weiß nicht, einen leckeren süßen Senf oder so, wäre natürlich auch irgendwie mega, aber das ist, jetzt müssen wir erstmal gucken, das ganze Projekt mit neutralem Kostenaufwand zum Laufen zu bringen. Und wenn dann unser Eierlieferant uns die Eier liefert für unseren legendären Seppel-Sepp, für unseren Seppel-Snack, der demnächst Freiland-Seppel heißen wird, dann macht das total Sinn. Ne? Also das ist, und da nicht halt einfach sich dann selber irgendwelche Grenzen aufzuerlegen, sondern irgendwie, wenn du eine Idee hast, dann sprichst du aus und dann sprechen wir darüber. Und wenn es umzusetzen ist, dann machen wir es. Mhm.
Das Projekt ist ja jetzt relativ schnell an den Start gegangen. Du hast gerade nochmal das Thema Kosten angesprochen. Wie sieht es denn aus bei den Kosten? Können wir darüber sprechen?
Also wir hatten bis jetzt Gott sei Dank kaum welche, weil die Freundin, von der ich erzählt habe, die liebe Eva in Köln und der Bekannte von ihr, der Florian, der das gemacht hat, die haben es tatsächlich kostenlos für uns gemacht, weil sie uns, das sage ich jetzt mal ganz selbstverliebt, weil sie uns als Unternehmen einfach so geil finden und haben gesagt, wir machen das so für euch, das ist, wir sehen, was ihr immer alles macht und wie innovativ ihr seid und dass ihr euch immer traut, andere Wege zu gehen, und deswegen haben sie uns das gratis programmiert. Und wir haben jetzt irgendwie so ein Tool, glaube ich, irgendwie nochmal nachprogrammieren lassen und dafür bezahlt. Da reden wir aber nicht mehr von einer vierstelligen Summe. So, das waren, glaube ich, irgendwie 400 Euro. Und bis jetzt ist im Grunde genommen die einzigen Kosten, echten messbaren Kosten sind im Grunde genommen, ist die Arbeitszeit. Und das war es bis jetzt. Und aber alle weiteren Tools, die wir natürlich, fragen wir an, und die bezahlen wir dann natürlich fairerweise, wenn wir sagen, das steht im Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Genau, da werden wahrscheinlich dann jetzt demnächst solche Dinge wie Warenwirtschaftsintegration auf dem Zettel stehen. Sowieso die Ankopplung mit Schnittstellen, denke ich mal.
Genau, unterschiedlichste Sachen. Ich weiß nicht, Franz, weißt du mehr?
Zum einen, dass halt auch, dass du als Nutzerin dir halt quasi aussuchen kannst, wann du es zugestellt haben möchtest. Das heißt, du kannst heute bestellen, möchtest es aber erst am 24.12., jetzt übertrieben gesagt, geliefert bekommen. Daran arbeiten wir gerade, dass wir halt einen höheren Mehrwert für die NutzerInnen schaffen können, damit das halt für die interessanter wird.
Klingt sehr gut, klingt sehr ausgereift mit vielen weiteren Ideen und Entwicklungspotenzial für dieses Projekt, was im Prinzip ja sehr, sehr schnell jetzt im Zuge der Krise an den Start gegangen ist. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen natürlich, beziehungsweise euch, natürlich weiterhin viel Erfolg und ja auch das nötige Durchhaltevermögen, auch wenn es jetzt diese Öffnungsdiskussionsorgien, wie es so schön heißt, gibt. Ja, viel Durchhaltevermögen. Ich hoffe, dass das weiter wächst und dass wir noch viel davon lernen können. Weitere Unterstützung gibt es natürlich bei Startup Niedersachsen, mit denen in Kooperation wir das natürlich hier machen, sowie direkt bei der Digitalagentur Niedersachsen unter www.digitalagentur-niedersachsen.de. Ich hoffe, wir können jetzt durch die Veröffentlichung mal ein bisschen zur Entspannung der Lage beitragen, für neue Ideen sorgen. Und freuen uns natürlich weiterhin über Anregungen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie einen Vorschlag haben für einen Podcast oder Sie haben Fragen zu diesem oder vergangenen Podcasts, senden Sie uns eine Nachricht an fragen@nds.de. Ja, besten Dank an euch beide, dass ihr euch den Fragen gestellt habt, dass ihr ein bisschen dazu beigetragen habt. Auf Wiedersehen.
Tschüss. Danke. Ciao.